Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.
Mit einem lauten Grunzen begrüßen wir einmal mehr zum Mir san Tier Podcast. Diesmal wieder mit mir, Mischa Drautz. Wir sind im Mühlendorf bei den Kuhne-Kuhne-Schweinen. Und heute wollen wir über das Enrichment sprechen. Also um Beschäftigung von Tieren hier im Tierpark, ist ja ein super wichtiger Part, um Tiere im Zoo zu halten. Das macht der Tierpark auf vielfältige Weise, zum Beispiel durch Tiertraining mit Tierpflegerinnen und Tierpflegern. Wir haben auch Anlagen ja mit gemischten Arten, also mit verschiedenen Tieren, die sozusagen dann sich beobachten können und dadurch natürlich auch beschäftigt werden. Oder wir waren auch schon mal in Podcast Folge 15, als wir angeschaut haben, wie Tiere im Tierpark mit der Hitze umgehen bei Gorillas und haben da mal geschaut, wie die so eingefrorene Früchte aufbekommen haben. Also um solche Sachen geht's und in dieser Folge wollen wir uns jetzt eben mal mit einer Enrichment-Möglichkeit genau beschäftigen, nämlich mit so Spielzeugen, die im Tierpark hier in den Anlagen sind für die Tiere. Und da haben wir einen Experten an unserer Seite, der solche Beschäftigungsspiele für Tiere im Tierpark herstellt. Christoph Isbahn ist es von Videokind Enrichments. Hallo Christoph.
Hallo, ich grüße dich.
Ja, schön, dass du den Weg aus Berlin hergekommen bist. Da ist dein Unternehmen, das sozusagen solche Spielzeuge für Tiere im Tierpark herstellt.
Genau, dort ist unsere Werkstatt und dort bauen wir und entwickeln wir die Sachen, die in verschiedenen Tierparks im Einsatz sind.
Wir starten unsere Tour heute eben im Mühlendorf bei den Kuhne-Kuhne-Schweinen. Da kommt gleich eins von deinen Spielzeugen, sage ich einfach mal, in die Anlage rein. Ist Spielzeuge eigentlich ein komischer Begriff oder würdest du das auch so ähnlich sagen?
Ich finde den super, weil es impliziert natürlich das Spielen und Tiere haben ja genauso Lust am Spielen wie wir Menschen. Und insofern ist Spielzeug vollkommen okay.
Ja, es geht wirklich darum, dass man gemerkt hat, sie sollen eben ihr Verhalten, das sie im natürlichen Lebensraum auch haben, in diesen Anlagen ausleben und dazu dient eben viel Beschäftigung, damit es ihnen gut geht. Jetzt baust du Spielzeuge für alle möglichen Tiere oder wie ist es?
Ja, alles ist dabei, also wirklich von einem kleinen Mangusten oder irgendwas bis hin zum großen Tiger. Also wir wollen eine möglichst breite Bandbreite natürlich abwickeln. Es gibt Tiere, die sind schwieriger zu beschäftigen, andere Tiere sind leichter. Es läuft ganz viel übers Futter natürlich und wie du schon sagst, man besucht natürlich in der modernen Zoologie ganz viel die Tiere zu beschäftigen, weil man eben aus der Vergangenheit auch gelernt hat, die Tiere brauchen Beschäftigung, es soll nicht nur Futter in die Anlage geworfen werden, sondern sie sollen sich selber erarbeiten, suchen und finden.
Jetzt schauen wir uns doch einfach mal direkt beim ersten Beispiel an. Da kommt gerade auch der Kuhne-Kuhne-Tierpfleger und legt etwas in die Anlage. Es ist ein, naja, so Medizinball großer Ball, aber aus Holz und ein bisschen eckig, eher wie ein Würfel.
So eine sogenannte Sphäre, im Endeffekt ein Ball bloß in schön, ja. Also
jetzt gehen wir mal ein bisschen hin, jetzt sind nämlich gleich alle drei Kuhne-Kuhne-Schweine ein bisschen wie am Ball spielen. Die wird hin und her geschoben.
Genau, das ist ein schöner Sound. Genau, ganz einfach ist natürlich, Inhalt ist natürlich Futter, das reizt natürlich enorm und durch die Bewegung, indem die Schweine es quasi nach vorne bewegen, fällt das Futter raus.
Okay, also da sind kleine Löcher drin, glaube ich, kleinere und größere.
Genau, da sind verschiedene Löcher drin und ist ein bisschen Zufallsprinzip natürlich, das heißt, es fliegt nicht sofort was raus. Wir haben natürlich auch so die Kanten ein bisschen verstärkt mit Metall, na, dass man natürlich da auch nicht gleich irgendwie einen Bruch hat oder irgendwas. Das Multiplex-Holz auch nochmal extra mit einem Anstrich versehen, dass es lange haltbar ist auch. Und deswegen kann es auch diesen Dreck jetzt hier ab und die gute Bearbeitung durch die Schweine.
Ist ganz spannend, wie die Geräuschkulisse ist. Manchmal fast schon Freudegrunzen und manchmal vielleicht auch Enttäuschung, dass nicht so viel rausfällt, wie man sich erhofft hat.
Absolut. Also ich sag ja selber immer, man kann eigentlich Tiere nicht genug beschäftigen. Und da ist natürlich auch Freude mit dabei. Also ganz klar, fällt auch mal Neid. Ne? Geht's natürlich auch um Futterneid, aber geht natürlich in erster Linie darum, möglichst lange die Tiere zu beschäftigen.
Okay, jetzt schauen wir mal, wie überhaupt dagegen gehauen wird. Schon mit der Schnauze, oder? Jetzt ja. Wird gerade mit der jetzt wird auch ein bisschen versucht, dran zu kauen, zu lecken am Holz oder irgendwas rauszuschlecken vielleicht.
Genau, es muss natürlich erstmal verstanden werden auch, wie es funktioniert. Und natürlich mit der Schnauze, mit den Zähnen natürlich auch, wird da rangegangen. Also da wird schon auch Kraft angewendet, weil man natürlich möglichst schnell zum Futter kommen will, aber die Sphäre ist eher stabil.
Und jetzt auch mal mit der Stirn, auch mal weitergeschoben.
Genau. Richtig, ja. Und er hat jetzt auch schon was rausbekommen sozusagen, ja, durch die richtige Drehbewegung.
Und dann auch im Zweikampfverhalten beim Fußball, würde man sagen, so ein bisschen abgeblockt gerade. Also der Zugang zum Würfel wird auch ein bisschen abgeblockt gerade.
Auf jeden Fall. Also scheint hier sehr ein dominantes Tier zu sein, würde ich sagen. Die anderen beiden haben gerade nicht so viel zu melden. Und er hält jetzt erstmal Wache.
Und jetzt ist das also mit so Körnern gefüllt, glaube ich.
Genau, das sieht aus wie so eine Körnermischung oder ähnliches. Ne? Also irgendwas, was die Schweine hier gerne zu fressen kriegen. Du könntest auch jetzt zum Beispiel Obst reinmachen oder Gemüse. Da geht ganz viel. Du kannst das Ganze auch aufmachen, kannst es von innen auch reinigen. Also sieht jetzt natürlich erstmal ein bisschen wüst aus alles. Dann natürlich die Schweine hier ordentlich das bearbeiten. Aber das kannst du nachher auch abwischen, dann ist die Form wieder einigermaßen erhalten. Ne?
Und wie bist du jetzt darauf gekommen, das so zu bauen? Und wie viele Varianten gab es davon, die dann doch kaputt gegangen sind wieder oder so? Da stelle ich mir einen Weg vor, der wahrscheinlich nicht ganz so kurz ist.
Also richtig, generell ist das alles ziemlich viel mit Prototyping, wie man es mal so schön nennt, verbunden. Also man muss ziemlich viel testen, ziemlich viel ausprobieren. Am Anfang probiert man es mal ohne Metallkanten aus, dann merkt man schnell, das sind zu schnelle Bruchstellen. Du probierst erstmal dünneres Holz oder normales Holz, kein Multiplex. Probierst erstmal viel aus und merkst dann ziemlich schnell, sobald es in Benutzung ist oder du selber es getestet hast. Das
Was heißt selber getestet? Gehst du dann mit dem Kopf und schiebst weiter oder wie?
In der Werkstatt draufspringen, gegen einen Baum hauen, Steine raufschmeißen. Wenn man einen Hund hat, vielleicht auch mit einem Hund damit irgendwie mal ranlassen und so. Also einfach gucken, dass man möglichst realistisch das Ganze testen kann. Weil natürlich, wenn wir die Sachen jetzt hier in den Tierpark legen, auf die Anlage, dann ist es erstmal drauf. Und dann wäre es natürlich schön, wenn es dann auf jeden Fall auch hält.
Das hat jetzt ja so Seiten eher auch, also eine Mischung aus Ball und Würfel wirklich, einfach damit es nicht zu sehr wegrollt oder, naja, wäre ja auch gut, da müssten sie hinterher. Also was spricht jetzt so für die Form?
Genau, also die Form spricht vor allem dafür, dass es stabiler ist, weil es ja wirklich aus Holz gemacht ist und nicht aus Kunststoff. Sozusagen die Kräfte wirken einfach anders, wenn das so eine geometrische Form hat, wie es jetzt hat.
Und so Kuhne-Schweine haben ja durchaus auch ein bisschen Power.
Ja, auf jeden Fall. Also gut, ja, ein paar Wochen, Monate ist es jetzt wahrscheinlich schon im Einsatz. Sieht auch super aus noch. Also ich bin froh und freue mich, dass es so gut benutzt wird. Ja.
Jetzt haben wir also wirklich schon mal eines dieser ersten Spielzeuge gesehen von dir. Jetzt frage ich mich erstmal, wie kommt man denn überhaupt zu diesem Beruf, sag mal, Christoph?
Ja, das ist ein bisschen eine wilde Geschichte. Also ich bin eigentlich gar nicht aus der Branche und ich habe aber einen sehr guten Freund aus Berlin, der eben auch Kurator ist. Und der meinte irgendwann mal zu mir, hey, du baust doch so gerne Sachen aus Holz. Hast du nicht mal Lust, was für unseren Brillenbären zu bauen? Und ich musste erst mal googeln, was ein Brillenbär ist. Also so ging's los. Habe ich dann schnell gemacht und dann ging es natürlich darum zu beobachten und auch, was für ein Verhalten soll überhaupt gefördert werden. Und dann habe ich im Prinzip eine Futtertrommel entwickelt. Das ist einfach ein Baumstamm, der ausgehöhlt ist, wo Futter drin ist. Der ist gelagert auf einer Welle und durch Drehen sozusagen wird Futter freigesetzt. Ich habe dann danach weitergemacht damit, habe mit mehreren anderen Kunden, Kollegen und so weiter aus der Zoologie auch gesprochen und habe seitdem über 20 Kunden, 20 Zoos europaweit.
Jetzt ist es so, wenn du im Tierpark rumläufst, denkst du immer, oh, für das Tier habe ich jetzt noch nichts gemacht? Oder gibt es schon so Tiere, wo du sagst, ja, bei denen ist es besonders wichtig?
Ja, also besonders natürlich bei so zum Beispiel großen Katzen, also große Raubkatzen. Und natürlich Menschenaffen, ganz viel Beschäftigung. Aber eben auch große Tiere, die vielleicht auch Sachen schnell kaputt machen. Das ist natürlich die größte Herausforderung, da was Stabiles zu bauen und vor allem auch nachhaltig zu bauen, genau.
Was war das, ich sage jetzt einfach mal, das Lustigste, was du bisher gebaut hast schon mal?
Das Lustigste ist in der Tat auch das Herausforderndste gewesen. Und zwar hatten wir den Auftrag gehabt, dass wir für große Raubkatzen, also sibirische Tiger, ein Enrichment bauen sollen, das wie eine Art Futterbaum funktioniert auf einer Federung. Also das Tier soll quasi ranspringen, rangehen, ranziehen können. Und das Ganze ist dann wie so ein Sparringpartner. Das heißt natürlich, da wird ganz viel Kraft, weil natürlich ein sibirischer Tiger hat sehr viel Kraft.
Wie so ein Punching Ball.
Ja, genau, wie so ein Punching Ball. Und da mussten wir erstmal ewig versuchen, wie wir das überhaupt stabil bekommen. Und da gab es diverse Versuche. Da gab es bestimmt 3 oder 4 Prototypen. Die ersten beiden wurden ziemlich schnell geknackt von den Tigern und dann musst du natürlich nachbessern. Ja. Und das war insofern lustig, weil wir da relativ, naiv rangegangen sind am Anfang. Ja. Wir haben zum Beispiel Reifen benutzt unten, damit die Federn ein bisschen geschützt sind vom Biss des Tigers, was natürlich Quatsch ist. Der Tiger hat da reingebissen, dann war das ganze Ding kaputt. Also so eine Geschichten, da lernst du draus, das ist vollkommen in Ordnung, da wurde auch kein Tier verletzt oder irgendwas, das ist ganz wichtig. Aber man fährt dann halt wieder hin in den Zoo und sagt, okay, nehme ich wieder mit. Fange ich mal von vorne an und setze euch auf jeden Fall aber ein neues Enrichment hin, was funktioniert und das mittlerweile klappt es sehr gut.
Jetzt stelle ich mir das aber auch handwerklich durchaus anspruchsvoll vor. Wie macht ihr das? Habt ihr da ein Team und habt ihr da wirklich so eine Werkstatt in Berlin, in der ihr das macht? Oder wie geht ihr da vor?
Genau, wir haben eine Werkstatt in Berlin, bin der Inhaber und in der Tat lange Zeit und immer noch auch mein Vater viel mitgewirkt, der wirklich auch vom Beruf Handwerker ist und wir haben gemeinsam das quasi etabliert und aufgebaut, das Ganze. 2018 haben wir angefangen damit. Ich habe im Prinzip ein Team aus allen möglichen Gewerken, also von wirklich von Entwicklern, von Ingenieuren, von Bildhauern, von Handwerkern, ja. Und die brauchst du auch, weil das sind natürlich herausfordernde Aufgaben, die man hier bewältigen muss.
Ich habe auch, glaube ich, auf eurer Homepage mal gesehen, so ein Braunbär, der praktisch wie so eine Art Bienenstock, der aufgehängt ist, versucht zu erreichen, der wirklich, also am Anfang denkt man, ja, da kommt der Braunbär einfach überhaupt nicht hin. Und dann sucht er sich wirklich Wege, wie er irgendwie an diesen Bienenstock, der wirklich viel höher und viel größer ist, wieder da hinkommen kann. Also es ist dann auch nochmal eine Sache, nicht nur das Spielzeug muss irgendwie passen und stimmen, sondern auch natürlich, wenn ich den Bienenstock, diesen Holzbienenstock irgendwo hinhänge, wo der Braunbär halt einfach hinkommt, naja, dann ist das irgendwie keine große Sache. Aber wenn ich den super aufhänge, dann wird's auf einmal ein Schuh draus.
Genau, da sind wir sehr abhängig auch von den Tierpflegenden in den jeweiligen Zoos und Tiergärten, weil natürlich sie im Endeffekt das Enrichment reinhängen und sie müssen das natürlich so trapieren, dass es nicht so leicht zu erreichen ist, dass da eine Herausforderung besteht, dass auch Muskulatur von einem Tier angesprochen wird, die es vielleicht sonst nicht so oft benutzt. Und genau dieser Bienenstock, eines unserer beliebtesten Produkte in der Tat, sieht super aus und kann es natürlich wunderbar an einen Baum hängen. Und die Assoziation, die du auch als Besucher sozusagen hast, ist natürlich sofort, das ist so ein Bienenstock. Das ist ja wie in der Natur. Und Bären und Bienenstöcke sind ja sowieso eine gute Mischung. Ne?
Der war, glaube ich, fast auf den Zehenspitzen, habe ich gedacht, dieser Braunbär. Also da kann ich tatsächlich ja auch nochmal viel beeinflussen, dass ich das auch noch gut einsetzt, sage ich mal.
Unbedingt, genau so ist es. Es ist aber vor allem, ist es ja für uns immer total toll, so wie hier jetzt das zu sehen, wie es benutzt wird. Du entwickelst die Sachen, du hast natürlich aber keine Zootiere zu Hause und du musst dann in den Zoo gehen oder in den Tierpark und siehst dann eben, wie schön es funktioniert. Das macht dann natürlich sehr glücklich.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn. Diese Folge wird präsentiert von Nui Ice Cream Adventure, offizieller Sponsor des Münchner Tierparks Hellabrunn.
Wir sind immer noch bei den Kuhne-Kuhne-Schweinen und schauen immer noch, wie der Holzwürfel mit dem Futter umhergeschoben wird, mit der Schnauze und mit der Stirn. Und haben jetzt aber Verstärkung bekommen. Kuratorin Lena Bockreis ist bei uns. Schön, dass du da bist, Lena. Hallo.
Hallo, Micha.
Jetzt haben wir hier gerade ein Beispiel gesehen. Wir schauen uns gleich bei den Vielfraßen noch ein zweites Beispiel an Spielzeugen an. Wie viel ist es denn bei euch im Tierpark Hellabrunn hier verankert, Lena?
Eigentlich versuchen wir so bei jeder Anlage, wo möglich ist, was zu machen. Also ich würde mal sagen, bei Reptilien, Fischen und so könnten wir sicherlich noch was machen. Aber sonst im Säugetierbereich haben wir wirklich schon sehr viel an Beschäftigung.
Ist das auch was sich jetzt einfach in den letzten Jahren immer mehr entwickelt hat?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich in der Tierhaltung in den letzten Jahrzehnten generell sehr viel verändert, hingehend zum Tierwohl. Da hat sich natürlich auch das ganze Beschäftigungsthema erweitert. Man hat ja früher die Tiere auch, sage ich mal, eher so als Artensammlung in den Zoos angesehen. Und jetzt heutzutage in den wissenschaftlich geführten Zoos ist es natürlich auch ausschlaggebend, dass es den Tieren hier bei uns gut geht. Und da zählt neben der Anlagengestaltung, dass man eben die sehr abwechslungsreich und naturnah gestaltet, auch dazu, dass man Beschäftigungsmaterial auf die Anlage gibt.
Und wo kommen die dann her, diese Tierbeschäftigungsspielzeuge, also wirklich alle von Unternehmen wie jetzt von Christoph?
Ja, also zum einen von Unternehmen, wo wir es bestellen, zum anderen bauen aber auch die Tierpfleger viel Beschäftigungsmaterial selber, unter anderem mit der Unterstützung von der Werkstatt. Zum Beispiel haben wir auch die Stocherkästen bei den Primaten. Hat wahrscheinlich der ein oder andere schon mal sich gefragt, was denn diese Kästen sind. Die sind eben zum Teil auch selber gebaut von unserer Werkstatt in Kombination mit der Tierpflege. Und da geht es eben genau darum, dass man dieses natürliche Verhalten unterstützt, weil ja wir die Stocherkästen bei unseren Gorillas und Schimpansen haben, die eben in der Natur auch Werkzeug benutzen, um an Leckereien aus einem Baumstamm zum Beispiel ranzukommen. Und das empfinden wir eben bei den Stocherkästen nach, indem sie ein Stöckchen nehmen müssen, um da reinzupulen und dann so sich die Leckereien da rausholen.
Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, es geht ja nicht darum, dass das, oh, das ist aber lustig, wie jetzt das Kuhne-Kuhne-Schwein da was umherschiebt oder lustig, wie die Affen das machen, so ein bisschen fast schon zum Amüsement der Besucherinnen und Besucher, sondern es geht immer sehr konkret ja ein natürliches Verhalten von dem Tier zu fördern.
Genau, also das ist wirklich so das Hauptziel bei der Beschäftigung, dass man die natürliche Futtersuchverhalten unterstützt und fördert. Zum Beispiel auch bei den Giraffen sieht man ab und zu ursprünglich diese Wasserspenderkanister, diese großen, wo dann so Löcher drin sind, um die Giraffen dazu zu bewegen, dass sie mit ihrer Zunge das Futter aus diesem Eimer rausziehen, weil Giraffen sind ja eigentlich in der Savanne unterwegs, wo sie unterschiedliche Äste, also mit ihrer Zunge umgreifen und dann wirklich einmal so die Akazienbüsche abziehen, um an die kleinen Blättchen dran zu kommen. Und das wollen wir eben mit diesen selbstgebauten Wasserspender, Futtertrichtern, nenne ich es jetzt mal, auch fördern, dass sie da mit der Zunge reingehen und sich die Heuhalmen rausziehen.
Wir sind weitergezogen aus dem Mühlendorf, sind wir jetzt Richtung der Vielfraße, weil wir da eben nochmal ein weiteres Spielzeug im Einsatz beobachten wollen. Lena hat uns verlassen, aber Christoph ist mit mir weitergezogen. Tierspielzeugentwickler sozusagen.
Genau, richtig. Das klingt wunderbar.
Ist das eigentlich immer das Grundprinzip? Du hast irgendwas und es soll Futter rauskommen.
Ja, wir machen schon sehr viel mit Futter, weil auf Futter natürlich am ehesten reagiert wird. Es gibt ja Enrichments aller möglichen Sorte. Also es gibt natürlich auch Sachen, die mit Geruch funktionieren. Zum Beispiel bewährt sich auch total, wenn meinetwegen ein Enrichment vorher bei einem, sag mal, Beutetier im Einsatz war und danach geht es rüber zu einem Raubtier. Und allein das ist auch schon ein Enrichment, weil natürlich dann das Raubtier diesen Geruch von diesem Beutetier wahrnimmt an dem Enrichment und dadurch natürlich auch total begeistert ist. Aber grundlegend kann man sagen, haben wir ganz vielfältige Sachen. Die funktionieren zwar alle mit Futter größtenteils, haben aber ganz verschiedene Mechanismen, also nicht alle durch Rotation, sondern manche müssen auch ganz anders gehandhabt werden.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel haben wir bei Menschenaffen, die natürlich sehr fingerfertig sind, im Speziellen für Orang-Utans was entwickelt, quasi ein Pellet-Labyrinth. Das ist ein Aufsatz, da kommt Futter oben rein, so Pellets, so trockene Pellets. Und da muss sich der Affe wirklich durch diese mechanischen Drehbewegungen, verschiedene Schaufelräder, dieses Futter von oben nach unten durchschleusen. Wie so ein Labyrinth, dreistufig das Ganze, also oben erstmal durchschleusen, in der Mitte nochmal an verschiedene Räder drehen. Und ganz unten muss er noch stochern, um ans Futter zu kommen. Also drei Enrichments in einem. Und da geht es natürlich total um Fingerfertigkeit und um Intelligenz.
Da denke ich jetzt gerade so ein bisschen an dieses Kinderspiel mit dieser Würfel, dieses Brett, wo es immer diese Löcher gab, wo die dann reingefallen ist und das war dann verloren, da musste man wieder vorne anfangen. So ähnlich stelle ich es mir vor. Da hat man aber auch viel Verzweiflung, habe ich da als Kind gespürt. Ist wahrscheinlich auch wieder eine kritische Sache. Zu sehr enttäuschen will ich das Tier ja auch nicht. Da wird es ja vielleicht auch wütend.
Genau, schmaler Grat, insbesondere natürlich bei sehr intelligenten Tieren, dass natürlich eine Frustration zu sehr ansteigen kann und dann hat keiner mehr Lust, dieses Enrichment zu benutzen. Deswegen gibt es bei uns immer bei den Sachen, gerade was für intelligente Tiere ist, Abstufungen, dass man das Enrichment auch leichter machen kann. Man muss also nicht gleich mit der schwersten Stufe beginnen, sondern kann auch erstmal leicht anfangen, damit erstmal ein Erfolgserlebnis da ist. Und ganz spannend, wie auch gerade bei Menschenaffen eben die Jungtiere von den Alttieren lernen, wird es erstmal vorgemacht und nach verstehen es dann alle, die ganze Gruppe versteht es irgendwann und dann ist es ein Spaß für alle.
Die geben das also wirklich auch weiter?
Ja, also gerade die, haben wir festgestellt, gerade so die Muttertiere sozusagen, die geben das an ihre Jungtiere weiter. Die Männer sind da ein bisschen fauler unterwegs manchmal, ja, weiß gar nicht warum.
Wird weniger Wissen geteilt,
ja,
okay.
Wird weniger Wissen geteilt und dann sieht man ganz toll, wie im Prinzip Jungtiere sich das abgucken. Das ist ja auch wie in der Natur, wo im Prinzip die Sachen vorgemacht werden, ja, und dann irgendwann lernst du das. Das ist bei Menschen ja nicht anders, bei Menschenkindern und dann wird es nachgemacht, so lange, bis es eben funktioniert.
So, jetzt schauen wir mal auf die Vielfraßanlage. Die beiden sind wirklich krass unterwegs. Also solange wir hier geplaudert haben jetzt, ist der praktisch die ganze Zeit hier hin und her und quer und rum. Also ich wäre völlig außer Atem, aber gut.
Ja, viel Bewegungsdrang auf jeden Fall und ganz tolle Anlage hier auch. Also schön grün, schön naturnah gestaltet. Also ich kann nur sagen, top.
So, jetzt kommt Tierpfleger Quirin in die Anlage und hat ein kleines Regal, hätte ich fast gesagt, mit runden Walzen drin hergebracht und da wird sofort vom Vielfraß mit der Schnauze tief in die Walze reingeguckt und irgendwas rausgezogen. Ja, jetzt brauche ich dich, Christoph, ja, zum Erklären.
Ja, ganz spannend. Das ist auf jeden Fall von uns die Futterbox, so nennen wir sie. Das ist im Endeffekt, ja, wie du schon sagst, ein kleines Regal, wo aber verschiedene, also bis zu 9 große Bambusrohre drin eingelassen sind. Und das ist quasi auch nochmal so ein kleines Versteck. Das kann man natürlich wunderbar, wie der Pfleger es auch gemacht hat, hier nochmal mit so ein bisschen Stroh oder irgendwas da zustopfen. Damit
das ist jetzt alles, was gerade gesucht wird, genau. Jetzt wird rausgezogen, Stroh und Pappe.
Genau, irgendwo da drinnen versteckt sich jetzt quasi das Futter. Und er hat es jetzt dem ein bisschen schwerer gemacht, dem Vielfraß. Er muss jetzt erstmal ein bisschen diesen ganzen Ballast da aus diesen Röhren rausholen, damit es ans Futter kommt. Und das ist natürlich ganz spannend und schön zu sehen, ja.
Ach, lustig. Jetzt wird also einmal Pappe rausgeräumt ein bisschen und dann erstmal wieder eine Runde galoppiert. Okay, ich schaue nochmal und dann zurückgegangen und das zweite Fach sozusagen ausgeräumt. Aber ich glaube, so richtig an was rangekommen ist Vielfraß noch nicht.
Das ist so ein bisschen wie so ein Adventskalender, ne? Also man sucht noch.
Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, was du für Adventskalender machst. Du Türchen, wo nichts drin ist. Das ist aber ein bisschen viel.
Solche, ja, genau. Nein, aber in der Tat, wahrscheinlich ist nicht überall was drin und das ist übrigens auch sehr gut so, weil man will ja Routinen entgegenwirken. Und wenn jetzt überall was drin wäre, wäre das viel zu einfach. Insofern ist wahrscheinlich nur in einem oder in zwei was drin.
Jetzt hat er was entdeckt.
Jetzt hat es was, genau. Jetzt hat er was entdeckt. Und das ist super, weil eben nicht überall was drin ist. Du musst also erstmal auch da suchen, finden. Hast auch mal keinen Erfolg. Das ist übrigens in der Natur auch so. Ne? Also Tiere in der Natur haben auch nicht immer Erfolg bei der Futtersuche. Insofern alles gut.
Auch sehr spannend. Also es wird zum Teil wirklich der Kopf fast in dieses Bambusrohr reingesteckt, um dann mit der Schnauze was rauszuziehen. Aber auch, das hätte ich nicht gedacht, auch wirklich mit der Pfote so ein bisschen rausgekramt. Also da sind Vielfraße deutlich geschickter, als ich es jetzt erwartet hätte.
Sehr geschickt, auf jeden Fall. Ich bin begeistert. Also ist erstmal sowieso ein prächtiges Tier, wie ich finde. Und dann noch diese Pfotenfertigkeit, wenn man es so nennen kann.
Jetzt wird mal obendrauf fast schon gestiegen.
Wieder was raus.
Jetzt wieder was raus.
Da ist ja doch was drin. Ja, jetzt hat er was gefunden. Es regt natürlich an, noch mehr zu suchen.
Oh, okay. Es sieht so ein bisschen nach Fisch auch aus fast schon. Oder Eier auch.
Ja, ganz, ganz bunte Mischung. Kamelwolle ist auch mit drin. Um das so ein bisschen, ja, auch da nochmal so einen Reiz zu geben, ist natürlich auch ein Duft, wie ich vorhin schon meinte, der da mitspielt. Vielfraße haben ja ein sehr starkes Gebiss auch, starke Zähne, ein kräftiges Tier. Und da wird natürlich jetzt ordentlich dran geruppt und gemacht und getan. Und ja, was immer drin ist, alles wird rausgeholt, was geht. Es könnte ja noch irgendwo durch ein Leckerli verstecken. Und man sieht ja ganz schön, also er kann wirklich mit dem Kopf da rein.
Fast der ganze Kopf ist drin.
Der ganze Körper zum Glück nicht, der ganze Kopf ist drin, das ist toll. Und er kommt dann wirklich an die einzelnen Sachen ran, hat so ein paar Etagen, die er erstmal absuchen muss. Also ja, ist schön. Enrichment ist ja möglichst so einzusetzen, dass du jetzt nicht jeden Tag das Gleiche machst. Wenn du natürlich jeden Tag jetzt diese Kiste hier reinstellen würdest, dann wäre das irgendwann in der Tat langweilig fürs Tier. Deswegen gehe ich fest davon aus, dass jetzt hier da so eine wöchentliche Routine vielleicht drin ist, dass man in der Woche vielleicht einmal, zweimal das reinstellt, aber auch nicht an jedem Tag und nicht zu jeder Uhrzeit, zu jeder gleichen, da die Tiere sich nicht dran gewöhnen sollen, sondern immer viel Abwechslung und viel Flexibilität mitbringt das Ganze.
Man muss ja auch mal überlegen, wie groß ist so ein Kopf von so einem Vielfraß, weil wäre jetzt auch schlecht, wenn er stecken bleiben würde in deiner Röhre, wäre nicht gut. Und gleichzeitig, wenn es riesig, riesig groß ist, ist keine Herausforderung. Muss man erstmal googeln, wie groß ist ein Vielfraßkopf oder was macht man da?
In der Tat macht es Sinn. Also Maß nehmen können wir schlecht. Man muss auf jeden Fall googeln. Aber das letzte Wort haben natürlich dann die Tierpflegenden oder auch die Kuratorinnen, die dann entscheiden, ob das Enrichment oft bei den Tieren eingesetzt wird, weil natürlich sie die Tiere am besten kennen.
Und nochmal kurz zum Material. Jetzt ist es wieder Holz. Also ist das schon irgendwie meistens das, so ein stabiles Holz, mit was du am meisten arbeitest? Oder was sind so die Materialien?
Also sehr viel Holz in der Tat, stabiles Holz auf jeden Fall, wie du sagst. Wir machen aber auch Sonderanfertigungen aus Edelstahl natürlich, gerade wenn es besonders haltbar sein muss. Wir machen aber auch Sachen aus Kunstfelsen. Also wir haben zum Beispiel jetzt einen Termitenhügel entwickelt. Der sieht aus wie ein echter Termitenhügel. Der ist für unserem Team, da sind Bildhauer dabei, die gestalten ihn so, dass du nicht mehr den Unterschied erkennst.
Dann wahrscheinlich für Ameisenbär oder sowas?
Genau, für große Ameisenbären, aber auch für Schimpansen, weil man ja auch in der Natur beobachtet hat, dass Schimpansen eben auch an solche Termitenhügel rangehen, sich ein Werkzeug basteln, reinstochern und sich der Termiten da rausholen. Und das ist also für beide Tierarten geeignet. Muss natürlich super stabil sein, ist also mehrere Schichten Beton drauf. Wiegt auch bis zu 500 Kilo ein so ein Hügel, ist roundabout 1,40 bis 1,60 hoch. Den kannst du wunderbar auf die Anlage stellen und du erkennst nicht mehr, dass er nicht echt ist.
Wie kommst du denn eigentlich jetzt überhaupt auf die Ideen? Es kommt ja wirklich auch immer darauf an, was das Tier besonders ausmacht. Jetzt bist du, glaube ich, kein Biologe, also redest du ganz viel mit den Tierpflegern, mit Kuratoren. Also woher nimmst du denn dein Tierwissen eigentlich, was du ja auch brauchst, nicht nur dein handwerkliches Geschick?
Also ich lese mir in der Tat viel an und ich gucke sehr viele Tierdokus. Und ich rede natürlich auch mit Leuten aus der Branche und Kuratoren und den Tierpflegenden. Man will ja versuchen, möglichst naturnahes Verhalten zu fördern. Und da kann man sich natürlich in der Natur umgucken. Wie findet denn so ein Tier seine Nahrung? Was macht denn der Bär, wenn er auf Beutesuche geht? Ne? Also dann muss ich die Sachen erarbeiten, muss irgendwie unseren Bienenstock erstmal auseinanderreißen und so. Und so eine Geschichten probieren wir natürlich möglichst umzusetzen dann, um es für Zootiere auch zu ermöglichen. Ja? Und darüber hinaus würde ich sagen, sind es in der Tat viele Gespräche, die man auch führt. Und oftmals kommen auch Kuratorinnen und Kuratoren zu uns und sagen, wir möchten das Verhalten bei dem Tier gerne fördern. Habt ihr eine Idee, wie wir das machen können? Und zwar soll es trotzdem stabil sein und funktionieren, aber wir wollen gerne dieses Verhalten fördern. Und ja, das ist natürlich immer Hand in Hand auch das Ganze.
Dann Christoph, vielen, vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast und ein bisschen von deiner spannenden Arbeit berichtet hast, die ja dann auch wirklich mit den Tierparks und Zoos so eng verknüpft ist.
Vielen Dank, vor allem vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
Und wer noch mehr Mir ist ein Tier hören will und eben auch von der Forschung hören will, die nötig ist, um passende Spielzeuge zu entwickeln, der kann auch mal in Folge 116 reinhören. Stachelschweine unter Beobachtung. Da haben wir einen Forscher begleitet, der sich wirklich ganz explizit mit Stachelschweinen beschäftigt hat, weil es da noch nicht so viele Erkenntnisse tatsächlich gab dazu, was die so machen.
In der Tat.
Da gab es noch nicht so viele Dokus zu wahrscheinlich, Stachelschweinen.
Klingt super spannend.
Genau, also da gerne mal reinhören und wir hören uns hoffentlich auch bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drautz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.